SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der NATO-Gipfel in Ankara ist zu Ende und der deutsche Außenminister Wadephul hält die NATO für stärker als je zuvor, trotz des sprunghaften Verhaltens von US-Präsident Trump. In den ARD-Tagesthemen hat Wadephul gesagt, die NATO halte zusammen.
Sie hat jetzt gezeigt, dass sie die Ukraine stark unterstützen kann. Sie hat sich auf neue Rüstungsprojekte, neue Kooperationen verständigt. Und ja, es gab irritierende Bemerkungen, das ist vollkommen richtig. Aber in der internen Diskussion waren wir sehr einig und sehr klar beieinander. Und wir erleben auch die Amerikaner in allen Stäben, in allen politischen Diskussionen innerhalb der NATO als sehr zuverlässig.
Zum Ende des NATO-Gipfels haben sich die 32 Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Darin bezeichnen sie Russland als langfristige Bedrohung und sichern der Ukraine weitere Unterstützung zu. Bis Ende kommenden Jahres soll das Land 140 Milliarden Euro bekommen. Die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran gehen trotz vereinbarter Waffenruhe weiter. US-Präsident Trump hat bei seiner Rückreise vom NATO-Gipfel gesagt, der Iran wolle weiter verhandeln, berichtet Washington-Korrespondent Martin Ganselmeier.
Mitreisenden Journalisten an Bord der Air Force One sagte der US-Präsident, der Iran wolle weiterhin ein Friedensabkommen erreichen. Wörtlich sagte Trump, sie haben vor kurzem angerufen, sie wollen unbedingt ein Abkommen abschließen. Er sei sich jedoch nicht sicher, ob die iranische Führung eines Abkommens würdig ist oder sich daran halten würde. Die Attacken auf zivile Handelsschiffe zeigen, so Trump, dass die iranische Führung etwas verrückt ist. Die erneute Angriffswelle gegen Ziele im Iran rechtfertigte Trump als Vergeltung für die iranischen Attacken auf die Handelsschiffe in der Straße von Hormus. Sollte Iran weitere Schiffe angreifen, werde das US-Militär mit noch heftigeren Angriffen antworten.
Im Bundestag haben die Abgeordneten zum ersten Mal über das Thema mehr digitale Befugnisse für Ermittler beraten. Ein neues Gesetz soll es den Mitarbeitenden im Bundeskriminalamt und der Bundespolizei ermöglichen, auch moderne Recherchemethoden anzuwenden. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Christina Nagel.
Aus Sicht der Justizministerin kann es nicht sein, dass Polizisten nicht dürfen, was für Investigativjournalisten längst Standard ist. Der Abgleich von Fotos von Personen zum Beispiel mit Aufnahmen, die öffentlich im Internet oder in sozialen Medien zu finden sind. Zeitgemäß wäre es ihrer Ansicht nach auch, wenn Software verwendet werden dürfte, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Daten aus verschiedenen Quellen analysiert und verknüpft. Alles natürlich in engen Grenzen, unter Wahrung der Grundrechte, wie Justizministerin Hubig betont. Die Opposition sieht das anders. AfD, Grüne und Linke haben verfassungsrechtliche Bedenken. Sie warnen vor einer Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten.
Jetzt haben es Daten des EU-Klimadienstes Copernicus offiziell bestätigt. Der Juni 2026 hat einen Hitzerekord gebrochen. Unsere Korrespondentin Katrin Schmidt in Brüssel hat sich die Zahlen genau angeschaut und berichtet, wo es besonders heiß war.
Die Temperatur über dem europäischen Festland lag mit durchschnittlich gut 19,1 Grad auf dem zweithöchsten Wert, der jemals im Juni gemessen wurde. Und sogar knapp 1,8 Grad über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Vor allem Westeuropa stellt dabei neue Rekorde auf. Mit knapp 21 Grad im Schnitt war noch nie ein Juni wärmer, teilt der EU-Klimadienst mit, der extreme Hitzewellen zu Land verzeichnet, sowie gleichzeitig auch zu Wasser. Also auch marine Hitzewellen, die entlang den Atlantikküsten zu nie zuvor gemessenen Meeresoberflächentemperaturen führten. Und für die jetzt aktuelle erste Julihälfte zeichnen sich weitere rekordverdächtige Hitzewellen ab, so die Copernicus-Forscher. Damit verdeutliche die Abfolge von Hitzewellen, die wachsende Herausforderung und zeige, wie tiefgreifend sich das Klima verändert.
Einen Tag nach der mutmaßlichen Amok-Tat an einer Schule in Schongau in Oberbayern stehen die Menschen dort noch unter Schock. Warum der 16-jährige, zwei 13-jährige Mädchen mit einem Messer angegriffen hat, das versuchen die Ermittler jetzt herauszufinden. Christina Kerler berichtet.
Der Schulbetrieb soll heute wieder normal laufen. Trotzdem kann natürlich von Normalität keine Rede sein. Viele haben die Tat natürlich mitbekommen und wurden gestern deswegen von Lehrern und Kriseninterventionshelfern psychologisch betreut. Ob sie überhaupt alle in der Lage sind, nach diesem Vorfall wieder die Schule zu betreten, wird sich zeigen. Die beiden schwerverletzten Mädchen waren den Ermittlungen zufolge wohl Zufallsopfer. Andere Schülerinnen und Schüler hätte es aber genauso treffen können. Und dieses Bewusstsein ist jetzt doch bei vielen in den Köpfen.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Abend gesagt, der mutmaßliche Täter sei nach ersten Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen. Der 16-Jährige sitze in Untersuchungshaft. Zu Beginn der Tat habe er aus einer Waffe geschossen. Weil die danach aber versagte, sei er mit einem Messer auf die beiden Schülerinnen losgegangen. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat zum ersten Mal das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Der 29-Jährige siegte in drei Sätzen gegen den Amerikaner Taylor Fritz, der laut Zverev eine Art Angstgegner war.
Ich habe die letzten zwei Jahre gegen Taylor nicht ein einziges Mal gewonnen. Ich wollte einfach ein gutes Match spielen. Ich wollte mich von Anfang an konzentrieren und von Anfang an da sein im Match. Und das war mehr mein Mindset. Also jetzt, ob es Viertelfinale war oder nicht. Das ist schon sehr, sehr besonders. Das ist etwas, worüber man als Sportler immer träumt. Ich habe immer gesagt, ich habe ein wunderschönes Leben. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es, Tennis zu spielen. Das ist ein Traum vom kleinen Jungen, auf den größten Bühnen der Welt zu stehen. Ja, das hat sich nicht verändert.
Alexander Zverev. Am Freitag hat der Weltranglistendritte die Chance auf den Einzug ins Finale. Dann spielt er gegen den britischen Außenseiter Arthur Ferry.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es deutlich sonniger als in den letzten Tagen. Ein paar Quellwolken hier und da, aber an den meisten Stellen ist der Himmel durchgehend blau. Bis zu 25 Grad bekommen wir dann im hohen Westerwald und bis zu 33 Grad werden es im Markgräfler Land. Auch morgen viel Sonne und bis 34 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Feste soll man feiern, wie sie fallen. Und da gibt's im Moment einiges zu feiern. Denn im Juli starten jede Menge Weinfeste, Stadtfeste und andere Feierlichkeiten. Damit beschäftigen wir uns diese Woche in unserer Serie. Feste feiern in herausfordernden Zeiten. Wir schauen auf Festgeheimtipps in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch auf die etwas größeren Veranstaltungen, wie das Brezelfest in Speyer. Es findet jedes Jahr rund ums zweite Juliwochenende statt. Dieses Jahr von heute bis zum kommenden Dienstag. Veranstaltet wird das Brezelfest vom Verkehrsverein Speyer. Uwe Wöhlert ist der Vorsitzende. Herr Wöhlert, welche Emotionen verbinden Sie mit dem Wort Brezelfest?
Ganz große Emotionen. Es ist das Stadtfest hier in Speyer. Wir sagen immer liebevoll die Mutter aller Feste. Wir haben rund 300.000 Besucher. Insofern habe ich da wirklich ganz, ganz tolle Gefühle dabei, wenn ich über das Brezelfest spreche.
Wenn wir noch ein bisschen bei den Gefühlen bleiben, was macht denn aus Ihrer Sicht das Brezelfest zum Brezelfest? Also was darf da auf gar keinen Fall fehlen?
Ja, natürlich die Brezel. Das war der geschichtliche Ursprung, als wir 1910 zum ersten Mal einen Brezeltag veranstaltet haben. Dazu gehört ein gutes Bier. Pfälzerwein und Pfälzerweinscholle spielen auch eine Rolle. Und ganz klar gehören dazu natürlich die Schausteller mit Fahrgeschäften, mit Verkaufswarenständen, mit Imbissbuden, die Hochfahrgeschäfte. Also das verbinde ich alles mit dem Brezelfest in Speyer.
Das Brezelfest hat eine lange Tradition seit 1910. Es ging damals durchaus um einen wirtschaftlichen Aspekt, eben um bestimmten Branchen zusätzlichen Umsatz zu ermöglichen und den Fremdenverkehr anzukurbeln. Wie viel Tradition von damals hat sich bis heute erhalten?
Ganz viel Tradition. 1910, eine wirtschaftlich schwere Zeit. Dort kam man auf die Idee, diesen ersten Brezeltag zu veranstalten für die Brezelbäcker, für die Bierbrauer und für die Zigarrenhersteller. Das letzte ist zwischenzeitlich etwas in den Hintergrund geraten. Geraucht wird natürlich im Freien immer noch, aber es ist heute kein Schwerpunkt mehr. Und gerade über das Brezelfest, da ist der Freitag, ist so der Tag der Speyerer, kommen viele, die außerhalb leben, wieder zurück und treffen sich mit Freunden und der Familie.
Also es geht um Gefühle, aber es geht auch ums Geld. Wie wichtig ist denn heute, 116 Jahre nach der Gründung, dieses Fest als Umsatzbringer für Speyer und Umgebung?
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Attribut. Wenn 300.000 Menschen sich über diese 6 Festtage aufmachen, aus Speyer oder nach Speyer, dann werden die auch den ein oder anderen Euro in Speyer lassen. Und was mich sehr begeistert hat dieses Jahr, dass gerade dieses Thema Schaustellerei, Volksfeste durch die UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt worden ist. Es ist ja ein Stück Kultur, wie wir miteinander leben und feiern.
Wie sehr bekommen Sie das denn auf dem Brezelfest auch zu spüren, dass das Geld der Besucher in diesen heutigen, ja, auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht mehr so locker sitzt.
Das spürt man. Und da dürfen wir auch die Augen nicht davor verschließen. Zum einen stehen Volksfeste und das Brezelfest ja allen offen. Es gibt ja keinen Kaufzwang, es gibt keine Eintrittsgebühr. Und wir haben mit unseren Schaustellern seit circa 10 Jahren ein Agreement, die uns 2.500 Gewinne zur Verfügung stellen, die wir für einen Familiennachmittag, das ist der Dienstag, dann in einer Glücksradaktion auslosen. Also auch da, wo es wirtschaftlich in Familien schwieriger ist, gibt es dann trotzdem die Chance, dabei zu sein. Und die Anzahl der Preise ist so groß, dass da für jeden was dabei ist.
Speyerer Brezelfest, das ist eine Marke. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Was würde wohl passieren, wenn man das im nächsten Jahr einfach mal anders nennt, bei gleichem Angebot, zum Beispiel Speyerer Bierfest?
Interessante Frage, schwierige Frage. Als Brezel-Fan und Speyerer Brezelbub, so nennen sich ja viele, die hier geboren sind, muss ich natürlich sagen, es würde nicht funktionieren. Wenn jemand kommt, um einkaufen zu gehen, ein Bier zu trinken, über den Festplatz zu bummeln, ein besonderes Fahrgeschäft zu sehen, den wird das weniger stören. Aber die Speyerer und die Freunde aus dem Umland von Speyer, die Brezelfest-Fans sind, ich glaube, die wird also das stören. Und der Speyerer ist schon ein sehr tradierter Mensch, der an solchen Dingen auch sehr hängt. Also wir werden den Namen sehr verteidigen.
Uwe Wöhlert, Vorsitzender des Verkehrsvereins Speyer. Ab heute und bis zum kommenden Dienstag ist dort wieder Brezelfest.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach seiner Rückkehr vom NATO-Gipfel gibt Bundeskanzler Merz am Vormittag im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Das zweitägige Treffen mit den NATO-Verbündeten in Ankara wird dabei wohl ebenso Thema sein wie die jüngsten Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition. Aus Berlin Jakob Mayer.
Friedrich Merz dürfte sich am Vormittag im Bundestag mit Verweis auf die jüngsten Koalitionsbeschlüsse als Reformkanzler präsentieren. Das schwarz-rote Regierungsbündnis hat in der vergangenen Woche 34 Maßnahmen vorgestellt, um die Wirtschaft voranzubringen und Beschäftigung zu sichern. Die Koalitionspläne, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen und eine Attestpflicht ab dem ersten Fehltag einzuführen, dürften in der anschließenden Debatte zur Sprache kommen. Der Kanzler dürfte sich außerdem zu den Ergebnissen des NATO-Gipfels in Ankara äußern, wo US-Präsident Donald Trump gestern mit heftiger Kritik an Verbündeten den Zusammenhalt der Allianz wieder auf die Probe gestellt hat.
Am Mittag stimmt der Bundestag über das sogenannte antragslose Kindergeld ab. Ziel ist, Bürokratie abzubauen und Familien zu entlasten. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass künftig nach der Geburt das Kindergeld automatisch ausgezahlt wird. Also ohne, dass die Eltern dafür einen Antrag stellen müssen. Die Regel soll im nächsten Jahr greifen und zunächst für Eltern gelten, die bereits Kinder haben. Grund dafür, der Familienkasse liegen dann bereits die nötigen Daten vor. In einem zweiten Schritt soll es das antragslose Kindergeld auch für Erstgeborene geben.
Konzerne wie Meta, Google und Microsoft könnten in der EU bald wieder die Erlaubnis bekommen, private Kommunikation auf Inhalte von Kindesmissbrauch zu durchsuchen. Das EU-Parlament stimmt heute über die dafür nötige rechtliche Grundlage ab. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Konkret entscheidet das Parlament, ob eine Ausnahmeregelung von EU-Datenschutzvorschriften verlängert wird. Diese erlaubt es Digitalkonzernen, zum Beispiel auf WhatsApp oder Instagram, die private Kommunikation zu scannen. Das heißt, sie durch ein automatisiertes Verfahren laufen zu lassen, das auf Basis von technischen Daten Bilder oder Videos erkennt, die bereits als verbotene Darstellungen bekannt sind, weil sie Kindesmissbrauch zeigen, um diese dann zu melden und deren Weiterverbreitung zu unterbinden. Und stimmt das Parlament zu, könnten nach finalem Go aus dem Rat der Mitgliedstaaten die Digitalkonzerne die kommenden 2 Jahre private Chats also freiwillig weiterhin kontrollieren.
Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters in der Pfalz soll heute vor dem Landgericht in Zweibrücken das Urteil gesprochen werden. Der Zugbegleiter war Anfang Februar bei einer Ticketkontrolle in einem Regionalzug in Landstuhl angegriffen und tödlich verletzt worden. Verena Lörsch berichtet.
Die Forderungen der Verteidigung und des Anwalts der Opferfamilie liegen weit auseinander am Ende dieses Prozesses um den Tod des Zugbegleiters in der Westpfalz. Für den Verteidiger des Angeklagten liegt hier ein minderschwerer Fall einer Körperverletzung mit Todesfolge vor, der eine Haftstrafe zwischen 1 und 10 Jahren nach sich ziehen könnte. Schließlich sei der Angeklagte zunächst geschubst worden. Auch die Staatsanwaltschaft sieht die Voraussetzungen einer Körperverletzung mit Todesfolge erfüllt und fordert 12 Jahre Gefängnis. Ganz anders sieht das der Nebenklage Klageanwalt. Der kämpft seit Prozessbeginn für eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen und eine lebenslange Haftstrafe. Da die Kammer des Zweibrücker Landgerichts die Verurteilung wegen Mordes bis zuletzt nicht in Betracht gezogen hat, will die Familie des getöteten Zugbegleiters der Urteilsverkündung aus Protest fernbleiben.
Vor dem Audi-Werk in Neckarsulm wollen am Nachmittag Betriebsräte und Vertrauensleute des Unternehmens gegen Sparpläne des VW-Konzerns protestieren. Anlass ist eine Sitzung des Aufsichtsrats heute in Wolfsburg, bei der auch eine mögliche Schließung des Standorts Neckarsulm im Raum steht. Jens Niesing berichtet.
Die Sorge vieler der mehr als 15.000 Beschäftigten bei Audi in Neckarsulm ist groß. Auch wenn es im VW-Aufsichtsrat keine ausreichende Mehrheit für eine Werksschließung gibt, der Betriebsrat befürchtet, dass der Konzern Tatsachen schaffen könnte. In 6 Jahren sollen bei Audi die Verbrennermodelle auslaufen. Und zumindest bis jetzt gibt es für Neckarsulm noch kein Elektro-Nachfolgemodell für eine größere Serie. Darüber hinaus kommt der aktuelle Audi-Werkleiter Thomas Bogus frisch aus Brüssel. Der Standort dort ist jetzt geschlossen. Bogus hat ihn abgewickelt, heißt es beim Betriebsrat, verbunden mit der Frage, welche Rolle er jetzt in Neckarsulm übernimmt.
Bei der Fußball-WM steht nach einem Tag Spielpause heute Abend das erste Viertelfinalspiel an. In Boston an der US-Ostküste spielen Frankreich und Marokko um den Einzug ins Halbfinale. Anpfiff ist um 22 Uhr unserer Zeit. Zu sehen ist das Spiel im Ersten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundesregierung kürzt die Heizungsförderung und zwar schneller als gedacht. Schon ab heute soll das Portal bei der KfW, auf dem man die staatliche Förderung beantragen kann, vorübergehend abgeschaltet sein. Und erst demnächst wieder nach den neuen Förderrichtlinien online gehen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann ist erstaunt, wie gut es läuft, wenn es darum geht, zu kürzen.
Erinnern Sie sich noch an die E-Auto-Förderung, die Wirtschaftsminister Robert Habeck in einer Hauruck-Aktion gestrichen hat? Und zwar komplett. Im Dezember 2023 war das. Und zwischen Ankündigung und Förderstopp lagen genau 1,5 Tage. Ähnlich läuft es auch jetzt mit der Heizungsförderung. Die wird zwar nicht gestrichen, aber gekürzt. Denn damals wie heute muss gespart werden im Bund. Weg mit den Förderprogrammen nach der Rasenmähermethode, ist da zu hören. Und in Momenten wie diesen zeigt die Politik, dass es auch schnell und lautlos gehen kann. Wenn es ums Kürzen geht, schalten Politiker in den Turbo-Modus, und zwar den leisen. Heißt, es wird im Hintergrund geplant und dann verkündet. Keine Zeit mehr, die man bräuchte, um sich aufzuregen, um Einspruch zu erheben, um eine öffentliche Debatte anzustoßen oder um noch schnell einen Antrag zu stellen. Das klingt fies, ist aber aus politischer Sicht effektiv. Und im Vergleich zu manchen Endlosdebatten, bei denen selbst wir Politikbeobachter manchmal den Überblick verlieren, ganz erfrischend.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.